Das läuft jetzt durch. Mir ist gerade zum Hansi ist mir noch ein Berliner Pendant eingefallen, der Kutte. Der Kutte geht so. Ein stattlicher Mann rast auf ein Schmächtchen zu und sagt: Mensch, Kutte, Mensch, Kutte, toll, dass ich dich sehe, aber was hast du dir verändert? Kutte, Mensch, was hast du dir verändert? Da sagt er: Ich heiße doch ja nicht Kutte. Was, sagt er, und Kutte heißt doch auch nicht mehr? So viel zum. Ja, die Haken, diese ganze Dia-Reihe, Sie werden gemerkt haben, dass es sich um Haken handelt. Ich bin 1988 in eine Wohnung gezogen, in der vorher 50 Jahre eine ältere Dame wohnte. Und die war verstorben und die Tapeten und all diese Dinge waren also noch vorhanden. Und man lief dort so rum, um sich an diese neue Situation zu gewöhnen. Und das ist ja immer so, dass wenn Dinge sich häufen und noch nicht die Schwelle zum Bewusstsein übertreten haben, ja, dann sieht man sie noch nicht so richtig. Aber plötzlich merkte ich, diese Frau, die Dame, hatte überall Hafthaken angebracht. In die ganze Wohnung wimmelte voller Hafthaken und diese kleinen, dienlichen, merkwürdigen Geräte haben mich irgendwie fasziniert. Ich war damals wahrscheinlich auch so ein bisschen kirre. Ich habe jedenfalls angefangen, manisch Hafthaken zu fotografieren, egal wo, in Hotels. Die Dinger sind wirklich überall. Und ich habe dann auch angefangen, so ein bisschen mir Gedanken zum Hafthaken zu machen und habe dann so Sachen geschrieben wie: Der Haken, oder hier meist ja Hafthaken, ist ein demütiger, dienlicher, bescheidener Gegenstand. Eine verbindende, ganz einfach und offen liegende, keinesfalls despektierliche Botmäßigkeit eignet ihm. Jede Wand ist ihm recht. Jeden Gegenstand zu tragen ist er bereit. Sich selbst wiederum ist er genug. Mit Geduld erträgt er was auch immer. Nichts zu tragen erträgt er ebenso, wie nicht selbst getragen zu werden. Er liegt in diesem Falle dann jungfräulich im Laden oder in der Schublade herum und harrt seiner Aufgaben. Läden und Schubladen und auch was oft in Schubladen sich befindet, zum Beispiel Besteck, diesen Sachen sind übrigens auch so ganz dienliche Konnektoren, die zwei verschiedene Sachen verbinden. Das Besteck, der Löffel etwa, die Speise mit dem Körper, die Schublade, das Möbel mit dem Menschen, der etwas daraus entnimmt, der Laden, wo man hineingeht, um etwas daraus herauszukaufen. Und jetzt wieder zurück zum Haken. An und für sich schrieb ich damals, mal etwas kantianisch verhoben gesagt, und jenseits seines Gebrauchs und seiner Bestimmung haftet dem Hafthaken schlichte Schönheit, ein wenig Komik und eine gewisse Keuschheit an. Seine je gegenwärtige als auch geschichtliche, also synchrone und diachrone Formvielfalt verblüfft. Es ist interessant, wie unterschiedliche Modelle es gibt, wie sich da die ganze Designabteilung doch abarbeiten und auch wiederum interessant, welche historischen Schichten vorhanden sind. Wenn Sie etwa einen Haken, den Sie meinen, unbedingt haben zu müssen, heute kaufen wollen, dann werden Sie feststellen, es gibt ihn nicht mehr. Es hat eine ganze neue Modeschicht sich über die alten Hafthaken geschoben und es gibt also sozusagen historisch als auch gleichzeitig eine unfassbare Formfalt. Grammatisch und logisch grammatisch entspricht der Haken ja der Konjunktion, also lateinisch con ist dieses Präfix mit, zusammen und jüngere verknüpfen, verbinden. Und er funktioniert eben, der Hafthaken, im wörtlichen Sinne, deshalb halte ich diesen alten Vortrag hier jetzt auch mal wieder, eben wie ein und. Er bewerkstelligt eine additive Konjunktion in der Logik, also A und B, wobei A und B auch zum Teil völlig fremde, sagen wir mal, sie ist schön und garstig. Das kann also die Konjunktion, die Konnektion funktioniert hier. Was die Vielfalt seiner Verwendung, also des Hafthakens betrifft, so funktioniert er auch als wie ein Oder, wie eine Disjunktion. Also jetzt das Präfix auseinander oder zerr, mit jüngere verbunden. Er verbindet also A oder B. Das ist ihm wurscht. Er haftet sich an die Wand oder verbindet oder hängt, trägt das oder das. Das ist ihm wurscht. Er unterscheidet allerdings nicht so scharf wie etwa im 2. Korinther, 1,17, wo es ja heißt, bei mir heißt ja, ja und nein, nein. Bei meiner Treue Gottes, unser Wort zu euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Das wäre dem Hafthaken zu streng. Mit dem ja, adversativen Aber, Advertus dagegen, hat der Hafthaken nun gar nichts zu tun. Er würde also niemals sagen, er sei arm, aber sexy, sondern er bezeichnete sich als arm, und oder sexy. Der Hafthaken funktioniert mehr parataktisch, also nebenbei ordnend, als etwa hypotaktisch ineinander verwoben, so wie Thomas Mann schreibt, sondern syntaktisch, also reihend und fügend. Er ist grammatisch betrachtet ein eher schlichtes Gemüt. Fassen wir noch mal exemplarisch zusammen. Diese oder jene Wand oder eine Trennwand oder eine Holzwand oder eine tapezierte oder lackierte oder ein Schrank oder ein Kachel oder sonst ein tragender Grund. Und der oder der oder dieser oder jener oder jener oder dieser oder jener der vielfältigen Haken verbinden sich zunächst mit dem Grund. Und dieser Haken verbindet sich und seinen ihn tragenden Grund mit dem oder jenem, das an ihm aufgehängt wird, mit einem Tuch oder einem Lappen oder einer Mütze oder einem Kalender oder einem Schinken oder was immer er eben so zu tragen befähigt ist, was immer an ihm dranhängt oder auch nicht dranhängt. Und wenn er weder wo draufklebt oder dranhängt, noch etwas trägt und an ihm dranhängt, dann ist er eben einfach nur so da. Denn alle Dinge sind auch nur da, damit die, die nicht da sind, entlastet werden. So schön hat das zum Hakenthema oder zum Dingthema Ludwig Kosewitz einmal formuliert. So, damit machen wir da mal Schluss hier. Das kann jetzt aus und die Sache thematisch habe ich mich also eingefügt und lese noch kurz und lese noch kurz aus der neuen sezessionistischen Heizkörperverkleidung. Die wieder ganz anders funktionieren. Oder ich erzähle kurz noch, um dem Irrsinn, in den man reinkommt, wenn man nur noch Haken fotografiert, zu fliehen, muss man zusehen, dass man irgendwie einen Schnitt macht und das kann man irgendwie einen Ausweg, eine Ausflucht findet. Und das hat dann damals ganz gut funktioniert, indem ich bei Barbara Wien eine Ausstellung zum Hafthaken gemacht habe. Und danach war irgendwie gut. Ja, aber das ist jetzt. An Tagen, da Reisen anstehen, verdichtet sich mir alles nur darauf und ich bleibe unruhig, schlafe schlecht, erstelle sorgsam Listen, was zu packen und was nicht zu vergessen sei. In mir halt nach, dass die Reisen meiner Eltern und Großeltern allein mit Flucht, Vertreibung, Truppenbewegung oder Verschickung einer Tuberkulose wegen zu tun hatten. Zum Vergnügen reisten sie nicht oder erst spät und zu spät. Gleich werde ich nach Stuttgart herausfahren müssen. Ich mache es meines Berufes wegen, benehme und befinde mich aber, als würde man mich an die Front oder in die Rostkur befehlen. Und so saß ich nun des Morgens unausgeschlafen und reisefertig am Tisch neben der Tasche und wartete, dass es losging. Mein Gott, ich saß am Saum, am trennscharfen Abriss aller je gewesenen kosmischen Epochen, aller je gewesenen Zeitalter und Stunden und Atemzüge. Alles, was je war, ging bis eben vorbei. Lange vor mir tobten all die Schlachten, die bei Salamis wie die auf den Seelower Höhen und die um Meura bei Metaxi. Beide Eltern sind längst mir gestorben, auch Freunde, Bekannte, ferner unzählige namenlose andere. Kindheit und Jugend dahin, mehr als die Hälfte der mir zugemessenen Zeit zerronnen. Noch die vergangene, nichtssagende, schlaflose Nacht auf ewig verloren. Und ich, ach je, ich saß am ruhlosen Schlussstein auf meinem Jetztstuhl am Tisch neben der Tasche, inmitten der nie vollendeten Weltenbaustelle, vor mattem Abglanz heutiger Zukunft und wartete. Zauderte am Tisch sitzend wie ein kranker Katechont, dauerte in teilnahmsloser Unruhe meine Ungeduld hemmend. Gerne hier, wo ich war, nicht gerne, wo ich hin musste. Warum saß ich in Ungeduld? Weil ich los musste. So verharrte ich neben einer gleichmütigen Tasche in der verkorkten Drangsal und Ödnis eines langwierigen Moments, auf einem Stuhl in der Küche neben der Tasche. Draußen wich finstres Graubläulichem. Dann brach über der Traufe ein Streifen scharlachkranke Erdbeerfarbe auf. Da schließlich erhob ich mich und trat vor meine Regale hin, und sprach wie folgt zu den Büchern. Ihr Eideshelfer höchsten Ranges, dem, der Gott liebt, ziemt es, das Vergangene als gut anzusehen und sich zu bemühen, aus dem Zukünftigen das Beste zu machen. Und darum warte ich nicht weiter, sondern gehe jetzt los. Lebt wohl, ihr reglosen Behältnisse. Und siehe, endlich lief die Zeit, indes ich als hingetragener, selbstverwandter Leib in einem U-Bahn-Zug dahinfuhr zum Flughafen. So. Jetzt sind wir gleich in Stuttgart. Auf dem Weg zum Bahnhof sagte mir die Obsthändlerin, deren duftende Aprikosen ich lobte: Wir haben die RAF überlebt, wir werden auch Bio überleben. Stets wissen die eingedickten Realitäten unseres Schienenfernverkehrs zu betören und zu belämmern. Während wir im Zug an öden Vorstädten und menschenleeren Häuserreihen vorbeiflogen, sah ich zwischen zwei solch toter Gehäuse plötzlich einen Mann in einem himmelblauen Bademantel in einer Einfahrt stehen und vergnügt Zigarette rauchen. Seine weite Stirn endete in lockigem Gefieder. Seine Augen hielt er geschlossen. Er schmunzelte zart, inhalierte milde. Sein haariges Wadenbein rastete in blauen Badeschluppen. Zwischen all dem Wust dämonischen Gelichters aus Mörtel und Eisen eräugte ich ihn wie einen Engel, und er prägte sich mir ein wie endabsichtlich als der hellblaue Mann mit der Zigarette. Allzu geschwind aber war er dann weg und vorbeigeflogen. Er war ein Mann in einen azurfarbenen Bademantel gekleidet, und seine Hüften waren umgürtet mit Troddeln, daran ein roter Pfeifensack befestigt, und diesem glich sein Leib. Sein Antlitz erstrahlte wie Funkenschein, und seine Augen waren, sofern er sie je geöffnet, wie Fackelfeuer, und seine Arme und Füße funkelten wie bärtiges Erz, und seine Worte, sofern er je eines von sich gegeben, waren wie das Gebrause eines 16-hufigen Gespanns und entsprachen 17-fachem Posaunenhall. Er galt als Einziger, als Unikum. Und sein Name war Oberwasser Friedenfels, genannt Wunderbar. Etliche aber glauben, sein Name war Smorfit Kappel, genannt Kappel. Andere wieder meinen, sein Name war Enoch Brokel, genannt Gonzales. Dass allein Rauch und klare Wässer solche nähren, hatten wir schon erwähnt. Sie siedeln auch gern an Quellen und äußern sich mit Bedacht. Gut. Etwas. Gut, danke.